Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Die Debatten um den Umgang mit Macht und Machtmissbrauch reißen nicht ab. Wir nehmen heute noch mal zwei Fäden auf. Der eine führt zum Liedermacher Konstantin Wecker, der andere zum Filmemacher Wim Wenders. Bei den Wiener Festwochen sorgt das ukrainische Kollektiv Opera Aperta für Gesprächsstoff. Beim Theatertreffen der Jugend in Berlin ist zu erleben, welche Kraft junge Menschen auf der Bühne entwickeln. Und energiegeladen ist der Kunsttheoretiker Bazon Brock bis heute. Er wird 90. 79 Jahre alt ist er heute geworden, der Liedermacher Konstantin Wecker. Gerade öffentlich konfrontiert mit Berichten mehrerer Frauen, die darlegen, dass sie als jeweils 17-Jährige intime Begegnungen mit ihrem damaligen Idol hatten. Wecker war mal Anfang 40, dann Ende 50 und Ende 60. In einer großen Recherche hat die Süddeutsche Zeitung im November letzten Jahres einen ersten Fall recherchiert. Jetzt hat das AutorInnen-Team drei weitere Fälle beschrieben, die alle einem ähnlichen Muster folgen. Lena Kampf ist eine der Autorinnen der Artikel. Sie hat auch zum Fall Till Lindemann von Rammstein recherchiert und ein Buch geschrieben, das sich mit Gewalt und Machtmissbrauch in der Musikindustrie befasst. Hallo, guten Abend, Frau Kampf.
Ja, schönen guten Abend.
Anscheinend hat Ihre Recherche vom November letzten Jahres ja einiges ins Rollen gebracht. Mit was für Reaktionen waren Sie konfrontiert? Wie zeichnete sich ab, dass dieses Thema immer größer wurde?
Es haben sich einfach weitere Frauen bei uns gemeldet, aufgrund des Artikels, den meine Kollegen im November dann veröffentlicht hatten. Und da haben wir natürlich nur erstmal eine Zeit gebraucht, das auch zu prüfen, mit den Frauen, die sich da gemeldet haben, in Kontakt zu kommen, intensiv zu sprechen und haben dann eben festgestellt, dass es doch auch wichtig ist, diesen Stimmen auch nochmal Raum zu geben.
Was haben die Frauen loswerden wollen?
Also die fühlten sich durch diese Geschichte im November über die Frau, die wir Johanna genannt haben, erinnert an ihre eigenen mutmaßlichen Erlebnisse mit Konstantin Wecker. Und tatsächlich ist es so, dass die Frauen ja sehr ähnliche Begebenheiten schildern. Demnach waren sie alle 17, als sie Konstantin Wecker kennengelernt haben, zu unterschiedlichen Zeiten, also über die letzten drei Jahrzehnte. Und die wurden dort eben angesprochen bei Konzerten oder haben Konstantin Wecker selbst angesprochen, zum Beispiel bei Autogrammstunden sozusagen im Nachgang der Konzerte und sind dann mit ihm in Kontakt gekommen und am Ende eben auch intim in Kontakt gekommen. Er hat sie eingeladen zum Beispiel aufs Hotel oder hat sie zu weiteren Konzerten eingeladen. Daraus hat sich dann eben ein mehr oder weniger intensiver Kontakt mit Herrn Wecker entwickelt, eine Art Verhältnis.
Wie haben Sie denn die Berichte der Frauen, die sich gemeldet haben, geprüft und wie haben Sie sich auch juristisch abgesichert? Für Konstantin Wecker gilt ja die Unschuldsvermutung.
Also zunächst kann man einmal sagen, das, was da im Raum steht, sind keine strafrechtlichen Vorwürfe, sondern tatsächlich einfach Schilderungen intimer Verhältnisse, die aber natürlich in einem gewissen Machtverhältnis stehen. Also eben sehr junge Frauen, ein immer älterer werdender Konstantin Wecker, ein berühmter Sänger. Und trotzdem war es den Frauen wichtig, eben zu berichten, was das mit ihnen gemacht hat, in jungen Jahren diese Begegnung zu haben und auch diesen intimen Kontakt, der sie, so sagen sie, eben fürs Leben geprägt hat. Und wir gehen in solchen Fällen dann vor, wie wir immer vorgehen. Wir stehen im engen Austausch mit diesen Personen. Wir müssen natürlich erstmal plausibilisieren, ob das überhaupt möglich ist, dass sie diesen Mann kennengelernt haben. Wir lassen uns Tagebucheinträge zeigen, wenn es sie gibt, E-Mails, Nachrichten, Briefe. Wir sprechen dann auch mit Menschen, mit denen die Frauen, in der Regel haben sie das nämlich getan, zeitnah über ihre Erlebnisse oder mutmaßlichen Erlebnisse gesprochen haben. Und wenn sich dann so ein bisschen so ein Bild zusammensetzt, dann bitten wir die Frauen auch eine eidesstattliche Versicherung über ihre Erinnerungen abzugeben, was uns dann wieder als Beleg gilt, sollte der Text angegriffen werden, also vor Gericht.
Es gibt eine große Dunkelzone, wenn es um solche sexuellen Kontakte geht. Waren die einvernehmlich oder nicht? Wurden Frauen überredet oder überrumpelt? Wie viel Alkohol war im Spiel? Waren das Beziehungen? Hat der deutlich ältere Mann, der Star, seine Macht gegenüber minderjährigen Jugendlichen missbraucht? Folgen die Berichte der drei, inzwischen nun also mit der vom November vier Frauen, die Sie in der Süddeutschen Zeitung nachzeichnen, folgen die einem Muster?
Das liegt nahe auf jeden Fall, dass es eine Art Muster gibt. Weil gerade wenn wir auf die Musikbranche schauen, dann ist das ja ein relativ weit verbreitetes Phänomen, dass natürlich ja, bekannte Musiker, bekannte Künstler sexuelle Kontakte zu Fans haben. Und ganz oft sind die auch einvernehmlich. In diesem Fall ist es einfach so, dass der große Altersunterschied natürlich sehr bezeichnend ist.
Aber damit einher geht eben dieses Machtgefälle, ne, von Star und Fan. Also hier die Idolisierung, vielleicht auch die empfundene Aufwertung der eigenen Person. Die jungen Frauen fühlten sich als Frau gesehen, auf Augenhöhe gehoben, die es wahrscheinlich nicht gegeben haben kann bei solchen Altersunterschieden. Was haben Sie bei der Recherche zu Ihrem Buch Row Zero herausgefunden über den Machtmissbrauch von Musikstars? Also Row Zero, das meint ja diese Zone ganz vorne vor der Bühne, wo sich Stars und Fans direkt gegenüberstehen.
Das Bezeichnendste bei der Recherche, und wir haben ja mit sehr, sehr vielen Menschen aus der Musikbranche gesprochen, ist für uns gewesen, dass es eine große Diskussion tatsächlich auch schon darüber gibt, ob solche Kontakte tatsächlich so unproblematisch sind, wie sie ja lange Zeit auch dargestellt wurden. Es gibt mittlerweile Künstlerinnen und Künstler, die sagen, man sollte eigentlich als berühmte Person, als Künstlerin, als Künstler gar keinen Sex mit Fans haben, weil da immer dieses Machtgefälle ist, das sie ja auch benennen. Auf der einen Seite ist da eben einer, der auf der Bühne steht, ja, der angehimmelt wird, und auf der anderen Seite eben dieser Fan, und das beschreiben ja auch die Frauen jetzt wieder aus der Wecker-Recherche, die sich dann, sobald es eben zu dem Kontakt kommt, sehr auserwählt fühlen und auch eigentlich bereit sind, alles für diese Person zu machen, also auch über eigene Grenzen vielleicht zu gehen. Eine Frau aus der Wecker-Recherche hat gesagt, er war Gott für mich. Und das kann man natürlich also nicht von einem Verhältnis auf Augenhöhe sprechen.
Ja, aber wie ist das, wenn Fans ihre Stars so idealisieren, vergöttern, verklären, sind die dann kaum mehr in der Lage, Grenzen zu setzen, Übergriffe als solche wahrzunehmen? Kommt diese Einschätzung erst mit der Enttäuschung?
Bei in vielen Fällen, also wir haben ja auch gerade im Fall Lindemann, der ja ein sehr viel organisierteres System der Rekrutierung von jungen Fans betrieben hat. Ich glaube, dass die Fans in der Situation, und das nehme ich aus vielen Gesprächen mit, die wir auch zum Beispiel im Fall Lindemann geführt haben, mit vielen, vielen Fans, die in dieser Row Zero waren und dann für Aftershow-Partys und Sex rekrutiert wurden, dass diese Fans tatsächlich von dieser Begegnung mit ihrem Star, mit dieser Möglichkeit, so nah mit dem Star in Kontakt zu kommen, auf eine Art überwältigt sind, dass sie in dieser Situation nicht mehr in der Lage sind, wirklich Grenzen zu ziehen. Sie sind im wahrsten Sinne starstruck, sagt man ja auf Englisch, dass die
Star, was? Was
Reflexion
für ein Begriff?
starstruck, also wie angewurzelt, also einfach komplett überwältigt zu sein, weil sie ihrem Idol plötzlich so nah sein können. Und dass das vielleicht auch ihre einzige Chance ist, ihrem Idol jemals wieder so nah zu sein. Und dass sie dadurch eben bereit sind, auch Dinge zu machen, die sie vielleicht sonst nicht machen würden in normaleren Umständen. Und in der Regel sind es eben auch sehr, also gerade im Fall Lindemann, aber jetzt auch im Fall Wecker, sind es sehr, sehr junge Frauen, die da ausgewählt wurden. Einmal für die Row Zero, für die Afterpartys, aber eben auch für diese im Fall Wecker eher längerfristigen Begegnungen, die vielleicht auch noch gar nicht so in der Lage sind, tatsächlich ihr Handeln in dem Sinne zu reflektieren oder zu reflektieren, wo ist jetzt eigentlich genau meine Grenze? Die haben das vielleicht noch gar nicht gelernt. Im Fall Wecker waren es teilweise die allerersten intimen Kontakte. Und da ist dann eben einer, der sehr viel älter ist, sehr viel prominenter, der sehr wichtig ist im Leben dieser Fans. Die Fans beschreiben auch immer wieder, dass sie einfach das Gefühl haben, diese Person zu kennen. Sie kennen vielleicht die Musik, aber sie wissen zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht, dass sie den Menschen eigentlich gar nicht kennen. Sie machen diesen Unterschied nicht. Und sie vertrauen der Person. Und diese Reflexion darüber, die kommt tatsächlich erst später.
Es sollte jeweils ein Geheimnis bleiben. Was macht das mit den Frauen?
Also im Fall Wecker ist es tatsächlich so, dass er eben ganz explizit gesagt haben soll, dass das geheim bleiben muss, dieser intime Kontakt. Und das ist natürlich etwas, was, gerade wenn das der Star sagt, woran sich diese jungen Frauen dann auch meistens gehalten haben, weil sie das ja bewahren wollten, dass dieses Besondere, was sie da auch erlebt haben in dem Moment, das wollten sie schützen und haben sich teilweise dann auch erst sehr, sehr viel später ihren Eltern oder Freundinnen gegenüber offenbart. Und das beschreiben mehrere dieser Frauen, dass da ein irrer Druck auf sie war. Dieses intensive Erleben, diese Abhängigkeit auch, in die sie dann gerutscht sind, dieses Warten darauf, dass er sich meldet, das ist also eine große, große Abhängigkeit, die da entstanden ist, und das gleichzeitig auch für sich zu behalten. Das hat die doch sehr geprägt.
Im November, als die Süddeutsche Zeitung den ersten Fall öffentlich gemacht hat, da hat Konstantin Wecker versucht, das mit seinem damaligen schweren Alkoholkonsum zu entschuldigen. Wie hat er diesmal reagiert? Sie haben ihn konfrontiert.
Selbstverständlich, ja. Wir haben sehr intensiv das Gespräch gesucht auch sehr frühzeitig. In diesem Fall haben wir keine Antworten erhalten auf unseren Fragenkatalog und begründet wurde das mit gesundheitlichen Gründen seitens seines Anwalts.
Wie werden Sie weiter vorgehen?
Ganz aktuell sind keine weiteren Recherchen geplant, aber wir sehen eben, dass sich der Fall Wecker natürlich einfügt in so ein Muster insgesamt in der Musikbranche. Also dass es immer wieder sich auch Frauen nach langer Zeit zu Wort melden und sagen, mir ist das und das passiert, mir ist das auch passiert, auch ich bin in so eine Abhängigkeit geraten. Also ich denke, dass wir gerade aus der Musikbranche, aber auch aus anderen Branchen, in denen es eben dieses immense Machtgefälle gibt, weitere Recherchen machen werden, dass sich da weitere Frauen melden, dass uns Dinge zugetragen werden.
Die Journalistin Lena Kampf über Macht und Machtmissbrauch in der Musikszene am Beispiel ihrer aktuellen Recherche zu Vorwürfen gegen den Liedermacher Konstantin Wecker. Ich danke fürs Gespräch, Frau Kampf.
Danke Ihnen.
Sie wirken weiter, die Worte von Wim Wenders bei der Gala des Deutschen Filmpreises letzten Freitag. Wenders bekam dort den Ehrenpreis der Deutschen Filmakademie für sein Lebenswerk, wurde mit Standing Ovations gefeiert und kam in seiner Dankesrede von sich aus auf den Elefanten im Raum. Es geht um seinen Film »Falsche Bewegung« aus dem Jahr 1975. Die Schauspielerin Nastassja Kinski war damals 13 und wurde von Wenders nur mit einem Slip bekleidet gefilmt in einer Szene, in der sie auch geschlagen wird. Nastassja Kinski fordert seit Jahren, dass diese zweiminütige Szene entfernt wird, doch Wenders hat das bislang nicht getan. In seiner Dankesrede betonte er, dass er so eine Szene heute niemals drehen würde. Er war damals erst 29, verwies auf den Zeitgeist Mitte der 70er Jahre und die Schwierigkeiten des heutigen Umgangs mit dem Filmerbe. Die Filmwissenschaftlerin Annette Brauerhoch hat das Problem filmhistorisch hier in Fazit so beschrieben.
Die Verantwortung, die eigentlich bei ihm liegt, hat er mit diesem Appell an das Publikum und an die Akademie auf Tausende verteilt. Er hat raffiniert ein Skript ablaufen lassen, indem er erstmal die Geste an die Grande Dame des deutschen Films, Senta Berger, damit fing er ja an, dass er sagte, ich als junger Mann hatte kein Verhältnis zu den Frauen, ich habe sie nicht verstanden, ich wusste nicht, wie ich mit ihnen umgehen soll und so habe ich das mit dir auch in den Sand gesetzt.
Die Filmwissenschaftlerin Annette Brauerhoch. Wim Wenders hat in seiner Rede am Freitag versucht, die Verantwortung abzugeben, weiterzugeben. Er möchte mit dem Problem einer möglichen Nachbearbeitung seines Films nicht alleingelassen werden und bat die Kolleginnen der Deutschen Filmakademie um eine gemeinsame Diskussion. Im Nachgang sorgt das für heftige Debatten, die die Schauspielerin, Regisseurin und Produzentin Sarah-Lisa Volm seit Freitagabend verfolgt. Guten Abend, Frau Volm.
Guten Abend, hallo.
Ich fand es im ersten Moment eigentlich gut, dass Wenders das von sich aus selbst thematisiert hat und nicht unter den Teppich gekehrt hat. Wie ging es Ihnen an dem Abend mit der Rede und wie wurde darüber im Anschluss diskutiert?
Ja, ich teile dieses Gefühl erstmal, weil ich sehr stark davon ausgehe, dass er es unter den Teppich hätte kehren können und es überhaupt kein Problem gewesen wäre. Also als ich da saß, dachte ich auch erstmal, oh wie toll, dass er davon spricht, dass er sich dem ja annimmt. Und dann dachte ich, oh Gott, was sagt er denn da? Und das hatte zwei Gründe. Zum einen, dass ich den Eindruck hatte, er möchte sich von der Verantwortung für seine eigenen Entscheidungen und sein eigenes Handeln distanzieren und es ein bisschen auf uns abwälzen und hat das auch ein bisschen, würde ich fast sagen, in ein Angstszenario verpackt, dass wir alle ja dann fürchten müssen, dass wir zensiert werden würden. Und das Zweite ist, dass ich doch dachte, wenn man so sehr von der Bewunderung für eine Person spricht und davon, wie sehr man sie doch achtet, dann wäre es doch schön, vielleicht einmal zu sagen, dass es einem leid tut, wenn man doch sagt, man würde es heute nicht mehr wieder tun.
Ja, inzwischen steht Wenders selbst geradezu am Pranger. Die Süddeutsche Zeitung schreibt heute über die Infamie von Wim Wenders. Die Taz nennt seinen Umgang einen Trick. Es fallen scharfe Worte. Was könnte man denn jetzt tun?
Ich bin wirklich der Meinung, und das ist ja das Schöne, was wir hier haben in diesem Fall, es ist Wim Wenders selbst, der ja noch lebt, der ja da ist, der eine Entscheidung treffen kann und für diese Entscheidung auch Verantwortung übernehmen kann und sollte. Wir sind eben nicht in der Situation, dass wir sagen, da ist ein Film und der Filmemacher ist bereits verstorben und man muss sich überlegen, wie man mit dem Nachlass umgeht, sondern er selbst kann seinen Film editieren oder auch nicht editieren. Er könnte für eine kommentierte Fassung werben und eben selbst ganz klar betreuen und begleiten, wie dieser Film dann aussieht, wie er rezipiert werden kann. Und das tun wir alle permanent. Die Darstellung am Freitagabend war ein bisschen eine von, dann würde man ja das Filmerbe verfälschen. Wir kennen aber zig Fälle, tausende von Fällen, wo wir alle als KünstlerInnen immer wieder unsere Arbeiten editieren. Es gibt neue Auflagen von Büchern, wo wir uns korrigieren, ergänzen, neue Gedanken hinzufügen. Es gibt bei Christopher Nolan zum Beispiel 2 Fassungen von Oppenheimer, und zwar eine für den westlichen Markt und eine für den asiatischen Markt, wo die Brüste der Darstellerin nicht zu sehen sind. Da, finde ich, kann man fast noch viel mehr von Zensur sprechen, denn da bittet nicht eine Darstellerin darum, sondern da geht es tatsächlich nur um Vermarktung. Mhm. Also diese Fälle haben wir permanent. Und solange der Künstler selbst da eine Entscheidung treffen kann, ist das eigentlich großartig. Und ich glaube, diese müsste er treffen, begründen und damit leben, was die anderen davon halten.
Was meinen Sie denn mit einer kommentierten Fassung?
Also es gibt natürlich immer auch die Möglichkeit zu sagen, man geht damit um, wir haben das in der Literatur auch öfter, ne? Es gibt ein Vorwort, man bettet das ein. Das sind Optionen, die es gibt, dass man das auch in einen zeitgeschichtlichen Kontext setzt. Auch Julia von Heinz hat das zum Beispiel vorgeschlagen in einem Posting zu dem Thema. Das ist eine Option, die man hat. Man kann sagen, dieser Film findet nur noch in einem bestimmten Rahmen statt. Also zum Beispiel in dieser Form nur noch bei Vorführungen, wo auch darüber gesprochen werden kann. Oder. Es gibt ganz viele Varianten. Es gibt natürlich auch die Variante, einfach das rauszuschneiden. Auch das ist eine Möglichkeit. Ja, alle Sachen sind da möglich. Und ich glaube, er muss gute Gründe dafür finden, das eine zu tun oder das andere zu tun. Aber sie liegen bei ihm, dem Schöpfer dieses Werkes. Und sie haben am Ende des Tages keinen Einfluss darauf, was in anderen Einzelfällen passiert. Wir haben es hier einfach mit einem Film zu tun, wo eine Darstellerin seit sehr langer Zeit darum bittet, so nicht mehr gezeigt zu werden und vor allem auch darüber spricht, wie die Umstände damals waren. Und ich will gar nicht sagen, dass Wim Wenders damals falsch gehandelt hat. Er hat wahrscheinlich entsprechend des Zeitgeistes gar nicht sonderlich ungewöhnlich gehandelt.
Ja, so hat er es ja auch selbst dargestellt.
Und das kann passieren. Wir alle machen Fehler. Wir alle mit Sicherheit nutzen an gewissen Stellen unsere Macht, gehen falsch mit Personen um, üben Gewalt aus. Das passiert fast allen Leuten. Die Frage ist doch, wie gehe ich später damit um? Was mache ich damit? Tut es mir leid oder eben nicht?
Naja, dass es ihr wehtut und das etwas mit ihm macht, wurde schon deutlich in seinen Worten.
Entschuldigt hat er sich trotzdem nicht. Mhm. Und das hätte ich mir wahnsinnig gewünscht. Darauf habe ich eigentlich in diesem Moment gewartet und dachte, das ist wirklich schade. Denn es ist eine Sache, die wir wissen, gerade bei Opfern von Gewalt oder auch sexualisierter Gewalt und so weiter, dass diese Anerkennung des Schmerzes, den sie haben, diese Anerkennung dessen, dass da was schiefgelaufen ist, so wichtig ist für das eigene Seelenheil. Es ist so wichtig, dass mal jemand sagt, ich sehe, dass dir hier etwas wehtut und ich erkenne das an und ich sehe auch, dass ich das verursacht habe, selbst wenn es nicht absichtsvoll war. Und das ist das, was ich wahrscheinlich am meisten vermisst habe an diesem Abend.
Klar ist, heute ist man anders sensibilisiert. Niemand kommt unvorbereitet ans Set, wenn es um Nacktszenen geht. Es gibt Intimitätscoaches und so weiter. Sie betonen jetzt, dass die Verantwortung dennoch bei dem einzelnen Regisseur, der einzelnen Regisseurin liegt. Aber braucht die Branche insgesamt vielleicht doch auch noch mehr Regelwerk für solche Konflikte?
Also insgesamt liegt nicht die Verantwortung für das, was am Set passiert, bei der Regie. gar nicht. Das liegt in der Tendenz eher bei der Produktion. Da sehe ich unsere Verantwortung als ProduzentInnen. Und selbstverständlich hat sich da zum Glück sehr viel getan. Es gibt immer weniger Produktionen, die ohne Intimitätskoordination vonstatten gehen. Wir haben eine bessere Kontrolle der Arbeitszeiten und so weiter. Ne? Also auch insgesamt der Arbeitsschutz ist besser geworden und das ist ganz klar Produktionsaufgabe. Hier ging es jetzt wirklich um die künstlerische Entscheidung, was mache ich mit dem Film. Und klar brauchen wir auch bei vielen Dingen noch bessere Regeln, aber eigentlich haben wir genug Regeln. Wir brauchen viel öfter, wie auch in ganz vielen anderen zwischenmenschlichen Situationen, den Punkt, wo wir diese Regeln auch anwenden. Und das ist, glaube ich, viel häufiger das Problem. Wir haben eigentlich sehr gute Vorstellungen davon, wie Arbeitsschutz funktioniert, wie ein Miteinander aussehen sollte. Wir alle wollen nicht angebrüllt werden und so weiter und so fort. Und trotzdem gab es ja in den letzten Jahren auch viele Fälle, die öffentlich geworden sind, wo eben manche Leute sich anders benehmen dürfen. Hm. Ne, wo es zu gewalttätigen Übergriffen kommt und so weiter. Das hat aber nichts damit zu tun, dass wir keine Regeln haben oder dass die Leute in der Filmbranche nicht wüssten, dass man Mitarbeitende nicht schlägt oder wie auch immer. Das wissen wir sehr genau. Wir lassen es manchen Leuten trotzdem durchgehen. Und da geht es meistens um Geld, um Macht, um die Möglichkeit, bestimmte Dinge zu verwerten, mit Leuten Geld zu verdienen, weil sie einen bestimmten Zugriff auf Publikum haben und so weiter. Das heißt, wir lassen Sachen geschehen, obwohl wir eigentlich wissen, wie es geht. Und da müssen wir gemeinsam genauer hingucken, aufmerksamer werden und besser zuhören.
Die Schauspielerin, Regisseurin und Produzentin Sarah-Lisa Volm zur Debatte um Wim Wenders Umgang mit der Forderung von Nastassja Kinski, eine Szene aus seinem Film Falsche Bewegung zu entfernen. Frau Volm, ich danke Ihnen fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen auch.
Seit 2020 gibt es das ukrainische Opernkollektiv Opera Aperta, spezialisiert auf zeitgenössische Musiktheaterformate. Gern würden sie in Kiew ein modernes Opernhaus gründen, eine Plattform für zeitgenössische und barocke Oper, für Tanztheater, für experimentelle Bühnenformen. Doch solange der russische Angriffskrieg tobt, ist das utopisch. Wie macht man in Kriegszeiten Oper? Darum geht es in der Produktion Modranit, Songs of Winter War. Heute Abend wurde sie bei den Wiener Festwochen aufgeführt. Ein Ausschnitt aus Modranit, Songs of Winter War vom ukrainischen Kollektiv Opera Aperta. Heute Abend aufgeführt bei den Wiener Festwochen. Für Fazit war der Musikkritiker Jörn Florian Fuchs dabei. Guten Abend, Herr Fuchs.
Guten Abend.
Was hat es denn auf sich mit dieser Modranit, der Nacht der Mütter aus der nordischen Mythologie?
Die gibt's in verschiedenen Kulturen, die gibt's offenkundig, was ich nicht wusste, auch in der Ukraine. Das ist der 21. Dezember, das ist der spezielle Tag, wo gefeiert wird, wo auch so eine Art heidnischer Karneval stattfindet. Diese Tradition findet man aber auch in Spanien. Und das ist so einer der Aspekte, die in diesem Stück eine Rolle spielen. Es geht einmal ganz kitschig auch darum, da wird dann ein Schlager gesungen, der die Mütter einfach ehrt. Und zwar ist es tatsächlich der italienische Original Titel Mama, den wir hier von Heinche kennen auf Deutsch. Der wird aber dann schnell unterbrochen und es geht wieder in eine andere Richtung. Es ist auf jeden Fall eine Hommage an das weibliche Prinzip, auch an das, könnte man dann schon sagen, eher friedliche, nicht kriegerische Prinzip, an Versöhnung und an die Frau natürlich auch als Gebärende. Das zieht sich eigentlich immer wieder durch diesen Abend durch.
Was haben Sie da konkret erlebt?
Ein ganz assoziatives Musiktheater, das allerdings beginnt, indem Ilya Razumeiko, der Dramaturgiebühne Konzept hier macht, eine kleine Lecture-Performance hält und sagt, die ist auch bei jeder Aufführung ein bisschen anders. Ich will mal hier an der Stelle erklären, was ist Oper und was ist Musiktheater. Und er sagt dann, also Oper ist eher das, was man hier so in Anführungszeichen im Westen hat, schön abfeiert. Da gehören auch so die russischen Opern Tschaikowski, von Tschaikowski zum Beispiel dazu. Und was wir machen, ist aber Musiktheater, das ist eine neue Form des Theaters, das ist eben ganz offen. Bisschen schwierig fand ich an der Stelle, dass er dann eingegangen ist, kurz auf Theodor Korenzis, Anna Netrebko, und hat die alle so ein bisschen in einen Topf geworfen und sprach dann auch davon, dass die in gewisser Weise im Westen von manchen als Übermenschen gesehen werden und die anderen dann eher als Untermenschen. Eine bisschen eigenartige Rhetorik. Das wirkte aber auch so halb improvisiert und es ist, wie gesagt, jeden Abend anders, also das lasse ich mal beiseite. Das ist der einzige Einwand, denn was danach beginnt, ist zunächst ein Film, da wird im Orchester gespielt. Einerseits diese Musik, die wir gerade gehört haben, das so ein bisschen an volkstümliche Musik fast schon erinnert, dann immer wieder gebrochen durch Klangflächen, durch aggressive Geschichten. Und wir sehen die ganze das erste Drittel des Abends eigentlich nur einen Film. Wir sehen die Musikerinnen und Musiker, wie sie spielen. Und man sieht sie unscharf und die Musik ist in dem Moment eher lieblich, und je schärfer die Kameraeinstellung ist, umso krasser wird die Musik. Da dachte ich mir, das ist so wirklich vom Musiktheatralen her nicht ganz so viel. Hm. Und dann gibt es eine Unterbrechung, es gibt eine Interaktion mit dem Publikum, es gibt ein Q&A. Also sprich, normalerweise gibt es ja dann die Möglichkeit, stellen Sie uns Fragen. Hier ist es genau umgedreht. Die Darstellerinnen und Darsteller haben Fragen an uns. Und das sind Fragen, was wir von dem bisher halten, was wir unter Oper verstehen, was unsere Lieblingskomponisten sind, also nicht triviale und triviale Fragen. Die sind teilweise ganz charmant auch beantwortet worden. Und dann kommt der zweite Teil, der einen totalen Bruch darstellt tatsächlich und auch ein paar Leute, glaube ich, nachhaltig verstört hat.
Warum?
Weil die Darstellerinnen und Darsteller dann auf die Bühne gehen, aus dem Orchestergramm heraus und sich langsam, aber sicher ausziehen und den gesamten weiteren Abend komplett nackt performen. Die Körper werden zu Musikinstrumenten. Einerseits, indem man auf der Bühne Klaviere hat, alte Klaviere zum Beispiel, und da gehen jetzt die Darsteller mit ihren Körperteilen drauf und bespielen die. Also tatsächlich auch mit den Brüsten, mit dem Penis, mit dem Hintern. Das sieht man da, das sind sehr drastische Klänge natürlich. Dann gibt es plötzlich ganz poetische Szenen, wo sich also dieses Ensemble zusammenfügt zu einer ganz eigenen Form, zu einer sehr harmonischen, fast könnte man sagen, humanen Skulptur. Das wird wieder gebrochen durch kriegerische Geschichten, in denen große Kuhglocken man sich umhängt. Und am Ende sind es so viele Kuhglocken, die die Körper so wahnsinnig schwer machen und die so einen Krach machen, dass man sich die Ohren wirklich zuhalten muss. Da dachte ich an dem Punkt, das ist so zwischen das Umkippen, eine junge Frau zu sehen, nackt, die diese Kuhglocke hat. Und das ist erstmal einfach ein erotisches Bild. Würde man vielleicht so mal ein bisschen sagen, das ist schon Kitsch, wie kann man sowas machen?
Aber wir das kennen das von Florentina Holzinger, das wollen wir jetzt nicht vertiefen, aber es sind jetzt keine unbekannten Bilder.
Es sind keine unbekannten Bilder, aber das kippt eben in diese Gewalt um, aber mit Sinn und Sinnlichkeit. Während das bei Florentina Holzinger, finde ich, eher diese Oberfläche ist und dann ist halt die fünfte Frau noch am Fleischerhaken. Und hier wird es wirklich szenisch eingesetzt. Und das hat durch diese assoziativen Bilder, Stimmung, unterschiedlichen Musikstile doch einen Bogen über diese knapp 2 Stunden, den ich sehr überzeugend fand mit einem ganz eigenwilligen Schlussmoment. Man singt übrigens zwischendrin auch nochmal die Ode an die Freude, Beethoven, auf Latein übrigens, weil man sagt, wir müssen eine gemeinsame Sprache finden. Also ganz philosophisch auch ausgedacht. Und der Schluss ist ohne Applaus. Es verbeugt sich niemand, die Bühnenarbeiter kommen, bauen langsam ab und wir werden in die Nacht entlassen, sehen eine Frau nackt dort mit Blumen über Blumen eingedeckt auf der Bühne dort noch liegen, vielleicht ein Opfer, das dann doch sein musste. Manches bleibt offen, aber in dieser offenen Form ist es, finde ich, doch etwas eindringlich Geschlossenes für mich gewesen heute.
Jörn Florian Fuchs über das ukrainische Opernkollektiv Opera Aperta heute Abend bei den Wiener Festwochen. Schönen Restabend.
Danke.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Kaum ein Thema ist in der vergangenen Woche in der Kulturszene so diskutiert worden wie die Einladung des Tech-Milliardärs Peter Thiel zu den Wiener Festwochen. Mittlerweile wurde der geplante Auftritt wieder abgesagt, aber ganz beruhigt haben sich die Gemüter noch nicht. Der Feuilletonchef des österreichischen Nachrichtenmagazins Profil, Stefan Grissemann, kritisierte im Deutschlandfunk vor allem das Hin und Her von Festivalchef Milo Rau.
Ich glaube, dass Milo Rau sich und den Wiener Festwochen nichts Gutes getan hat mit seinem Schlingerkurs, was diese Einladung an Peter Thiel betrifft. Ja, er ist in dieser Causa, glaube ich, wirklich erstmals an die Grenzen seiner Konfrontationslust geraten. Ich glaube, am Ende konnte er aufgrund des massiven Gegendrucks nicht mehr anders, als die Einladung irgendwie zurückzuziehen. Er weiß, glaube ich, selbst, dass das alles andere als optimal ist.
Stefan Grissemann vom Nachrichtenmagazin Profil. Milo Rau selbst widersprach dieser Einschätzung in der Zeitung Der Standard. Er ist der Meinung, dass sich die Wahrnehmung und Relevanz der Wiener Festwochen durch die Debatte um den PayPal-Gründer Thiel exponentiell vergrößert haben. Papst Leo XIV. Hatte sich vor gut einer Woche zu den Gefahren und Chancen von künstlicher Intelligenz geäußert, und zwar in einer sogenannten Enzyklika, also einer Art Rundschreiben der katholischen Kirche. Diese Enzyklika wurde weltweit mit großem Interesse aufgenommen und liegt nun in einer amtlichen Übersetzung auf Deutsch vor. Die Verlage Patmos und Herder kündigten an, das päpstliche Lehrschreiben noch im Juni mit jeweils unterschiedlichen Einordnungen zu veröffentlichen. Radio Vatikan startete gestern gar eine eigene Radioakademie zu dem 120 Seiten langen Text. Von KI ist hier allerdings noch wenig zu spüren. Die Serie ist auf CD oder USB-Stick bestellbar. Beigelegt wird auf Wunsch ein gedrucktes Booklet mit der Enzyklika. Die vielleicht berühmteste Banane der Kunstwelt ist gestohlen worden. Sie war Teil des Werks Comedian des Italieners Maurizio Cattelan und mit einem Klebeband an der Wand festgemacht. Doch die Banane ist aus dem Centre Pompidou Metz im Nordosten Frankreichs verschwunden. Ein Sicherheitsmitarbeiter bemerkte das Verschwinden der Frucht bereits am Samstagnachmittag, wie das Fachblatt The Art Newspaper schreibt. Das Museum erstattete Anzeige gegen unbekannt und ersetzte die Banane kurzerhand. Die Comedian-Banane wurde schon mehrmals ausgetauscht, etwa weil sie zu matschig oder zu braun wurde. Außerdem wurde sie schon mehrmals aufgegessen.
Nur wo wir spielen, sind wir frei, schrieb Friedrich Schiller in seinen Briefen zur ästhetischen Erziehung des Menschen. Beim 47. Theatertreffen der Jugend in Berlin erlebt mein Kollege Gerd Brendel gerade, dass Schillers Satz noch immer stimmt. Nur wo wir spielen, sind wir frei. Eine 10-köpfige Jury hat aus über 100 Bewerbungen 7 Inszenierungen von Schultheatergruppen und Jugendclubs der Stadt- und Staatstheater eingeladen. Ein Festival voller Ermutigungen.
Beim Theatertreffen der Jugend in Berlin spielen junge Menschen zwischen 15 und 20 ihre eigenen Geschichten. Das, was sie erleben, real und virtuell im Internet. So wie Alice im Wunderland. In der sehr eigenwilligen Interpretation des Romans von Schülerinnen und Schülern der Georg-Christoph-Lichtenberg-Gesamtschule Göttingen. Das Stück beginnt mit Alice, die auf ihr Mobiltelefon starrt. Das, was sie sieht, sieht das Publikum als Projektion hinter ihr. Ein Social-Media-Filmchen nach dem anderen, Instagram- und TikTok-Posts in Endlosschleife. Wir haben so groß spezialisiert. Weiße Rosen werden als rote Rosen verkauft. Ein blonder Junge fordert ein neues autoritäres Deutschland. Ein Lifestyle-Guru bewusstes Atmen nach Methode XY. Die Alice aus dem Roman kriecht einem Kaninchen hinterher und fällt durch einen langen Tunnel. Die Alice auf der Bühne wird durch einen Stoffschlauch ins Kaninchenloch, ins Rabbit Hole gezogen.
Und das soll auch quasi dieses Rabbit Hole quasi auch darstellen, dass man halt so in diese Social Media Welt reingezogen wird. Jede jugendliche Person kennt das.
Ja. Auch Jette Laschke kennt das. Die Zehntklässlerin spielt eine von 4 Alices in dieser Produktion. Ein halbes Jahr Probe liegt hinter ihr. Gemeinsam mit den anderen Darsteller, Darstellerinnen der Band, der Technik AG und den 3 Lehrern für darstellendes Spiel, die sich die Göttinger Gesamtschule leistet. Sebastian Martini ist einer von ihnen.
Wo ganz viel über Ausprobieren entsteht. Und daraus entsteht dann nach und nach das Stück,
in dem Alice im Wunderland auf die Figuren aus dem Internet trifft, Der deutschtümelnde Schreihals entpuppt sich als die cholerische Herzkönigin, der Lifestyle-Guru als die besserwisserische Raupe.
Ein bisschen wie Magie auch.
Magie braucht Räume, um sich zu entfalten. Die bieten die Theater-AGs mit engagierten Lehrern wie Sebastian Vattini in Göttingen oder die Jugendclubs der Theater wie Polylux vom Schauspiel Köln. In Trauer, Querstrich, Fall erzählen Jugendliche mit und ohne Fluchterfahrungen von eigenen Verlusten in der Familie, im Freundeskreis und fragen weiter, welche Toten beweint werden und welche nicht.
Mir ist auf jeden Fall aufgefallen,
sagt Jurymitglied Rahmatullah Ramsi,
dass Jugendliche einen sehr großen Drang haben, etwas zu bewirken in dieser Welt und etwas zu verändern. Es ist mir auch aufgefallen, dass sie sich sehr mit der aktuellen politischen Lage beschäftigen.
Theater als Ort für die eigenen Geschichten, Zweifel und Fragen. Mein schönstes Erlebnis habe ich zwischen den Aufführungen im Garten hinter dem Festspielhaus, wo alle zusammen feiern, die behütet aufgewachsenen Gymnasiasten und die Großstadt-Teenager. Früher gehörte auch der Theaterpädagoge und Stand-up-Comedian Tarsin Mirza dazu. Als Jeside floh er vor 10 Jahren aus dem Irak nach Deutschland. Als schüchterner, kaum deutsch sprechender Jugendlicher erlebte er Schultheater, als einen Ort,
wo ich selber sein kann, mit dem alles, was ich trage, mit dem alles, was ich mitbringe. Theater hat mich gerettet, in jeder Hinsicht. Einmal sprachlich, aber auch, dass ich nicht mehr so schüchtern bin, dass ich aus mir rauskomme, wo ich noch einen Raum zu meinen Gefühlen gefunden habe. Und wenn ich auf der Bühne bin, ich bin frei.
Ganz so wie die Raupe in Alice im Wunderland beim Jugendtheatertreffen. Die entpuppt sich zu einem Schmetterling, breitet die Flügel aus und greift sich das Mikro. Wir sind da, wir sind frei, wir sind laut. Lass uns fliegen, singt der Schmetterling. Und der Saal singt mit. Theatermagie, die das Herz öffnet und verwandelt.
Gerd Brendel über das Theatertreffen der Jugend noch bis Freitag im Haus der Berliner Festspiele. Viele Jahre hat der wortgewaltige Philosoph und Kunsttheoretiker Bazon Brock seine Vorträge im Kopfstand gehalten. Der Denker im Dienst und Künstler ohne Werk, wie er sich selbst beschreibt. Am morgigen 2. Juni feiert er im Berliner Renaissance-Theater seinen 90. Geburtstag. Als Professor für Ästhetik und Kulturvermittlung und Gründer verschiedenster Institute hat Bazon Brock konsequent eine Mission verfolgt. Jede Form von Fanatismus und Extremismus mit dezidierten Argumenten zu entkräften. Getrieben von einer enormen Energie.
Ich habe mein ganzes Leben nie gefehlt, nicht ein einziges Mal, auch 68, niemals eine Vorlesung aus. Sogar als ich im Rücken operiert wurde, habe ich noch per Telefon vom OP-Tisch eine Vorlesung in der Hamburger Hochschule gehalten. Das war damals ziemlich aufwendig, sowas. Aber wer das Bewusstsein nicht hat, soll nicht an eine Hochschule gehen. Der kann sich ja irgendwo sonst in der Heide amüsieren.
Der selbstbewusste Bazon Brock. Wir wollen ihn zu seinem 90. Geburtstag würdigen im Gespräch mit dem Kulturwissenschaftler Wolfgang Ulrich. Guten Abend, Herr Ulrich.
Guten Abend, Frau Bürger.
Bazon Brock wurde 1936 in Pommern geboren. Inwiefern waren die Kriegs- und auch die Fluchterfahrungen prägend für sein Denken?
Das war natürlich sehr prägend in seinem Fall, glaube ich, ganz besonders. Mit traumatischen Erlebnissen in der Kriegszeit und einer schwierigen Zeit danach in Lagern und so weiter, sodass Bazon Brock aus meiner Sicht ein sehr typischer Repräsentant dessen ist, was dann später der Helmut Czelski, der Soziologe, als skeptische Generation bezeichnet hat. Also eine Generation, die eben in jungen Jahren desillusioniert wurde und vielleicht auch sehr immun wurde und sehr, ja, kritisch wurde gegenüber allen Formen von Ideologie, von Fanatismus, von Radikalität.
Welche Sprache, welchen Ton findet er denn dafür, ohne selbst zu radikal zu werden, zu sehr zu polarisieren?
Ja, das ist eigentlich sehr interessant bei ihm. Und da ist er, glaube ich, dann wiederum kein typischer Vertreter der skeptischen Generation, weil er eben nicht ein verhaltener, stiller Typ ist, sondern immer mit unglaublicher Energie, mit unglaublichem Einsatz auftritt. Und gerade seine ideologiekritische Haltung mit größter Werf überall auch versucht anzubringen. Er ist auch jemand mit hohem Ethos, der vor 20 Leuten mit demselben Einsatz spricht wie vor 2000 Leuten und jeden Anlass gleichermaßen ernst nimmt, um auch seine, ich würde mal sagen, zivilisatorische Grundhaltung zu artikulieren.
Eigentlich hieß er mit Vornamen Jürgen Johannes Hermann, aber sein Lateinlehrer gab ihm den Spitznamen Bazon in Anlehnung an das griechische Wort für Schwätzer. Interessant eigentlich, dass er das nicht von sich gewiesen hat. Bazon Brock kann tatsächlich endlos monologisieren. Ist er trotzdem interessiert am Dialog?
Also halt muss man sagen, das mit dem Schwätzer ist nicht nur eine negative Charakterisierung oder so gemeint, sondern bei dem Unterschied zu jemand gemeint, der schriftlich philosophiert und Thesen versucht zu schaffen, die dann zeitlos und ortlos gültig sind. Das ist seine Sache nicht, sondern er möchte auch situativ wirken und je nach Ort etwas anders sich einbringen. Und das gesprochene Wort ist deshalb das Wichtige und nicht das auf Ewigkeit angelegte Wort. Das ist halt auch Ausdruck dieser skeptischen Haltung eben selber. Wir haben auch schon gesagt, er ist Künstler ohne Werke. Man könnte auch sagen, er ist Theoretiker ohne jetzt 800-seitige grundsatzsystematische Werke. Der Dialog, ja, der ist vielleicht, wenn man ihn näher kennt, nicht immer in jeder Situation so ganz einfach möglich, weil, glaube ich, da doch sein Bedürfnis, auch aus seinen eigenen Erfahrungen gespeist, unbedingt das ihm Wichtige loszuwerden, manchmal noch stärker ausgeprägt ist als die Freude, jetzt anderen zuzuhören.
2011 hat Bazon Brock in Berlin-Kreuzberg die sogenannte Denkerei gegründet, ein Institut für theoretische Kunst, Universalpoesie und Prognostik. Nach 7,5 Jahren wurde dieses Amt für die Arbeit an unlösbaren Problemen als Veranstaltungsort geschlossen, existiert aber wohl noch mobil weiter. Das Programm war teilweise durchaus umstritten. Warum und überhaupt, was ist das Streitbare an Bazon Brock?
Ja, das ergibt sich eigentlich daraus, dass er gegenüber allen Ideologien skeptisch ist, heißt bei ihm, dass er sich jetzt nicht auf eine Sache auch festlegen möchte und dass es ihm vor allem auch wichtig ist, dass Streit stattfindet zwischen Menschen ganz unterschiedlicher Weltanschauungen. Das heißt, er scheut sich nicht, auch mal Leute einzuladen, wo andere die Nase rümpfen oder skeptisch werden, ob da nicht auch schon eine Grenze überschritten wurde, wem man hier Raum und Gehör schenkt. Aber ich denke, das ist bei ihm wirklich beeindruckend, jetzt auch gerade bei einem so langen Leben zu sehen, dass er sich Ideologien, egal aus welcher Richtung sie kamen, dann doch immer widersetzt hat. Aber nicht, indem er sie ausgegrenzt hat, sondern indem er sie auch zur Geltung gebracht hat. Von ihm so ein wichtiger Gedanke ist, man kann etwas weit am besten dadurch kritisieren, dass man es erst einmal auch zulässt und dann vielleicht sogar noch übersteigert. Und in der Übersteigerung wird dann vielleicht auch die problematische Seite einer Position, einer Weltanschauung deutlich. Und ich glaube, dazu diente auch nicht zuletzt diese Denkerei.
Bazon Brock war ein Weggefährte von Josef Beuys. Er ist ein Pionier der Kunstvermittlung. Auf der Documenta zum Beispiel hat er Besucherschulen angeboten, wollte aus einem eingeschüchterten Kunstpublikum ein mündiges Publikum machen. Was war denn da sein Ansatz? Wie hat er das gemacht?
Ja, indem er wirklich versucht hat, den Leuten auch mal die Erfahrungen selber bewusst zu machen, die sie mit den Werken machen können und sich eben nicht auf das zu verlassen, was man irgendwo nachlesen kann. Da ist er schon auch sehr stark zum Teil in den Dialog gegangen und hat die Besucherinnen und Besucher selbst herausgefordert. Und auch das gehört natürlich wieder wesentlich zu so einem Programm von, früher hätte man es gesagt, etwas pathetisch von Aufklärung, das er da betrieben hat. Auf jeden Fall, auch hier ging es ihm darum, Einseitigkeiten auszugleichen, gerade gegenüber Kunst, verhalten sich viele Leute ja eingeschüchtert und haben das Gefühl, sie dürfen gar nicht ihre Meinung sagen. Damit ist aber der Kunstbereich auch ein Bereich, der schnell etwas ideologisiert sein kann. Rock sprach da von den Gottsucherbanden, die da unterwegs sind, und davon wollte er eigentlich die Leute befreien, indem sie selber dann auch zu eigenständigeren Urteilen kommen. Und das, glaube ich, war auch wirklich lebenslang sein Programm, auch in anderen Bereichen. Ich habe mit ihm zusammengearbeitet so vor 15 Jahren, vor allem an der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe. Da hat er so Studiengänge entwickelt für sogenannte Profibürger. Da konnte man zum Diplom-Patienten werden oder zum Diplom-Konsumenten werden. Also gerade auch in Bereichen, ja, etwas noch dazulernen oder an Bewusstsein vor allem gewinnen, wo man vielleicht sonst auch zu schnell mal eingeschüchtert ist oder zu schnell auch zum Opfer wird von falschen Autoritäten. Und das hat er wirklich sehr systematisch betrieben, hier den Leuten auch die Verantwortung zuzumuten, die sie potenziell haben können.
Ich habe auch schon seine Vorträge angesprochen, die er lange auf dem Kopf stehend hielt. Er hat eine Methode entwickelt, die er Action Teaching nannte. Hatten seine Veranstaltungen also meist so einen performativen Charakter? An was erinnern Sie sich da?
Also ja, ich habe ihn nicht mehr erlebt mit dem Kopfstand, da habe ich ihn, glaube ich, zu spät kennengelernt. Aber performativ allein insofern, als die von mir schon angesprochene unglaubliche Energie, mit der er jede Veranstaltung betreibt, einen natürlich nicht passiv sitzen lässt. Also man geht immer sehr stark mit dem, was er da vorträgt. Es gibt immer die Stellen in seinen Vorträgen, wo man erstmal stockt oder zweifelt oder nicht mehr bereit ist, auch mitzugehen, wo man was zu absurd, zu krass findet. Aber genau das ist eine Methode von ihm, sein Publikum eben auch immer aktiv zu halten. Und man soll gar nicht jetzt alles eins zu eins glauben, was er sagt. Man soll auch genau den Punkt finden, wo man dann auch selber vielleicht widerspricht oder nicht mitgeht und das dann bald auch danach noch in der Diskussion artikuliert. Also das Performative bezieht sich vielleicht eher auf die Dynamik, die zwischen ihm als Vortragenden und seinem Publikum entsteht und jetzt nicht nur dadurch, dass er irgendwelche extremen Dinge auf einer Bühne betreibt.
Herr Ulrich, was wünschen Sie Bad Sonnenbrock zum 90.
Ich wünsche ihm natürlich, dass er noch viele Jahre so aktiv und so lebendig und so kraftvoll bleiben kann. Ich wünsche ihm vor allem, dass er den Satz, der aus meiner Sicht vielleicht einer der wichtigsten aus seinem Werk ist, dass er dem Satz noch lange auch gerecht werden kann. Der Satz lautet, souverän ist, wer den Normalfall garantiert. Und in dem Sinn wünsche ich ihm sagen, weiterhin Souveränität. Ich glaube, das ist heute wichtiger, denn je den Normalfall zu garantieren. Dieser Satz ist ja formuliert so als Kritik und Kontrast zu dem Satz des NS-Juristen Karl Schmidt, wonach souverän sei, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. Und wir haben ja heute wieder viele Leute, die von Disruption und Ausnahmezuständen irgendwie schwärmen oder das erwarten, den großen Bruch mit dem Bestehenden. Und Sonnenbrock ist eben derjenige, der gerade den Normalfall garantieren möchte. Und mit den Techniken, die er entwickelt hat, ist das ein Stück weit besser möglich als mit vielen anderen. Und das möge weiterhin durch ihn auch nicht zuletzt stattfinden können.
Der Kulturwissenschaftler Wolfgang Ulrich zum 90. Geburtstag von Bad Sonnenbrock an diesem 2. Juni. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch, Herr Ulrich.
Danke, Frau Bürger.
Und jetzt bahnt uns Klaus Pukatzki einen Pfad durch die frisch gedruckten Feuilletons vom Dienstag.
Unter russischer Besatzung kann es jeden treffen, heißt es in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu einer erschreckenden Filmdokumentation, die unter anderem bei YouTube zu sehen ist. Darin berichten Ukrainer aus den von Russland besetzten Gebieten, wie die Besatzer willkürlich in Wohnungen oder am Arbeitsort eindringen, Menschen Handschellen anlegen und einen Sack über den Kopf ziehen, sie einfach mitnehmen und dann auf kaum vorstellbar grausame Weise misshandeln, schreibt Stefan Locke aus Kiew über die 50 Minuten lange Doku Torture Culture, also Folterkultur, des ukrainischen Journalisten Danilo Mokrik. Mitarbeiter lokaler Verwaltungen, Lehrer und Priester waren zwischen 2 Monaten und 2 Jahren in russischer Gewalt. Sie stehen stellvertretend für Zehntausende Ukrainer, die seit Russlands Vollinvasion der Ukraine in die Hände der Besatzer gerieten. Sie alle haben dort systematische, brutalste Folter erlebt. Was sie erzählen, ist kaum zu ertragen. Und Stefan Locke beschreibt dieses so detailliert und bewegend, dass es dem Kulturpressebeschauer schwerfällt, diese Passagen zu zitieren. Dann lieber diesen Satz. Es sind erschütternde Dokumente von Exzessen, die jeden, der fordert, die Ukraine solle sich endlich ergeben, damit Ruhe ist, das Blut in den Adern gefrieren lassen müssten. Und zitiert werden soll auch der Filmautor Danilo Mokrik. Ich hatte ein Buch über Folter während des großen Terrors unter Stalin gelesen. Da tauchte vieles von dem auf, was die Menschen heute berichten. Und wie gehen die Russen heute mit Josef Vissarionowitsch Stalin um? Bis zu seinem Tod 1953 Generalsekretär der sowjetischen Kommunistischen Partei und Befehlsgeber für Massenmorde? Während die Aggression gegen die Ukraine brutaler wird, gewinnt der einstige sowjetische Diktator Josef Stalin an Popularität unter den Russen. Denkmäler werden ihm errichtet, klärt uns die Tageszeitung Taz auf. Nicht nur, dass die Russen Stalin mit mehr als 176 Denkmälern ehren. Letztes Jahr ordnete Putin an, den Flughafen in Wolgograd in Flughafen Stalingrad umzubenennen, in Anerkennung des sowjetischen Generalsekretärs, nachdem die Stadt früher genannt wurde, schreibt Jens Malling. Auch für die Ukrainer beinhaltet Stalins Rückkehr eine klare Botschaft. Indem sie ihn heraufbeschwören, signalisieren die Russen, wir haben euch ermordet, euch in Lager geschickt und euch damals in unser Reich eingegliedert. Und jetzt tun wir es wieder. Und da soll sich die Ukraine endlich ergeben, damit Ruhe ist? Mit dem anderen Massenmörder des 20. Jahrhunderts hat sich sein Leben lang ein Historiker beschäftigt, der am 2. Juni vor 100 Jahren geboren wurde. Raoul Hilberg, 2007 verstorben im Alter von 81 Jahren. Für ihn war klar, dass die Vernichtung der europäischen Juden nicht die Tat einiger mehr oder weniger geheimer Sonderkommandos war, lesen wir in der Frankfurter Rundschau. Hilberg zeigt an immer wieder neuen Beispielen, wie wer immer hinzugezogen wurde, um mitzumachen bei der Vernichtung der Juden, selbst darauf kam, wie er es am wirksamsten tun konnte, schreibt Arno Wittmann und empfiehlt die Lektüre der Bücher des Historikers, darunter das Werk, das ihn berühmt machte, »Die Vernichtung der europäischen Juden«. Tatsächlich ist Raoul Hilbergs Buch nicht nur ein Standardwerk. Es hat der Holocaust-Forschung einen neuen Weg gewiesen, schreibt Arno Wittmann und rät. Wenn Sie Näheres wissen wollen, hören Sie doch bitte die lange Nacht über Raoul Hilberg auf deutschlandfunkkultur.de. 162 Minuten. Und dem können wir uns nur anschließen.
Klaus Pokatzki mit der Kulturpresseschau. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.